Dann fange ich an. Ja, Thema habt ihr gelesen, Gleichnisse als Multitool im Dhamma-Werkzeugkasten. Und das ist im Grunde genommen, sagt schon, dass ich nicht mein Lieblingspotpourri an Gleichnissen vortragen möchte, sondern eher darüber sprechen möchte, wie Gleichnisse in den Sutten in meinen Augen funktionieren oder nach meinem Empfinden funktionieren, als kommunikatives Mittel eigentlich. Gut, also erstmal vorab, Ajahn Brahmali hat am Freitag vergangener Woche einen wunderbaren Dhamma-Talk über Gleichnisse auf YouTube gestellt. Herrliche zeitliche Koinzidenz eigentlich. Kann ich nur empfehlen. Ist leider auf Englisch, aber es ist wunderbar. Eine ganze Stunde über Gleichnisse. Dann eine kleine, wie sagt man, Warnung. Als ich die Hand gehoben habe und gesagt habe, ich mache das mal, da habe ich mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Und das Thema wurde immer tiefer eigentlich. Und inzwischen habe ich das Gefühl, ich stehe nicht auf besonders festem Grund. Also mal gucken, wie es wird. Falls ihr mehr über Gleichnisse lesen oder hören wollt, als was ich heute erzähle, kommen hier ein paar Hinweise, Literaturtipps vielleicht. Zum einen hat Helmut Hecker ein Büchlein geschrieben, das hat den Titel Bilder der Existenz, 84 Gleichnisse und Parabeln des Buddha. Kennt das jemand? Kennen das alle? Nein? Ich glaube, Erstauflage 1975 oder so und in den 90ern nochmal verlegt, immer noch erhältlich bei Beierlein und Steinschulte. Und da hat er diese 84 Gleichnisse und Parabeln, die er im Titel nennt oder erwähnt, die hat er kategorisiert, in Kapitel unterteilt und versucht, da eine Ordnung reinzubringen. Erstes Kapitel hat er genannt, Gleichnisse für die Grundsituation des Menschen in der Welt, also eher tendenziell komplexere Gleichnisse. Da findet sich beispielsweise das von den sechs Tieren, die aneinander gebunden sind, das ihr alle kennt wahrscheinlich. Schlange, Krokodil, Affe, Vogel, Schakal, Hund, die alle in verschiedene Richtungen wollen. Und das soll eben ein Bild sein oder ein Gleichnis für die Nichtzügelung der Sinne. Und im letzten Kapitel, das wird immer, sagen wir, einfacher konzeptuell. Im letzten Kapitel dann, das nennt er Gleichnisse für heilsame Fähigkeiten im Einzelnen. Erwin, du brauchst nicht mitschreiben. Das steht alles in dem PDF, das ich hochgeladen habe. Also im letzten Kapitel dann zum Beispiel das Gleichnis über die Bambusakrobaten, das ihr vielleicht kennt. Der Mann, der unten steht und den Bambusstab irgendwie auf dem Kopf hat und oben balanciert die Frau und die diskutieren, ob man eher auf sich achten sollte oder eher auf den anderen, wie es richtig geht, dass es gut wird. Helmut Hecker bietet da Interpretationsvorschläge. Und ich finde das lesenswert eigentlich. Es gibt eine kostenlose englische Übersetzung, die ist bei der Buddhist Publication Society erschienen. Den Download-Link habe ich auch in das PDF gelegt. Und Hecker sagt was Interessantes im Vorwort. Also das ganze Buch ist interessant, aber im Vorwort sagt er außerdem, dass, und ich glaube, das ist jetzt fast wörtlich zitiert, dass die Menge und Bedeutung der Gleichnisse als Messlatte für die Echtheit der Texte dienen kann. Und dass ein Merkmal vieler nachklassischer Texte, also zum Beispiel der scholastischen, Abhidharma-Texte, das völlige Fehlen von Gleichnissen sei. Dann gibt es eine Liste von Gleichnissen auf Sutta Central, auf Deutsch mit dem Titel Register der Gleichnisse. 800 Stück werden da aufgelistet, wahrscheinlich mit ein paar Dubletten, die unter verschiedenen Stichworten auftauchen. Access to Insight hat eine englische Liste, Index of Similes. Und die sagen, dass sie sich da auf Gleichnisse beschränkt haben, die die Dhamma-Lehre illustrieren. Also Gleichnisse ausgelassen haben, die lediglich literarische oder erzählerische Funktion haben, ornamentale Funktion. Ich hoffe, das langweilt euch nicht, diese Hinweise. Es gibt dann einen Text von Paul Dahlke von 1926 mit dem Titel Vergleich Gleichnis Gleichung, erschienen in der Brockensammlung, Zeitschrift für angewandten Buddhismus 1926, Berlin-Frohnau. Und da stellt er die Hypothese auf, dass das Gleichnis eigentlich in der Domäne des religiösen Glaubens zu Hause sei, die Gleichung zur Wissenschaft gehöre und der Vergleich zur buddhistischen Wirklichkeitslehre, wie er das Dhamma nennt, und vergleicht so die Funktion dieser drei von ihm parallelisierten, eigentlich sprachlichen Formen. Ist auch interessant. Download-Link auch in dem PDF von mir. Und ich bin gleich durch mit der Liste hier. Es gibt einen Text von Frau Rice Davids, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, mit dem Titel Buddhist Parables and Similes von 1908. Link auch in dem PDF, wo sie was Interessantes versucht und das sprachlich grandios löst, finde ich. Ist leider auf Englisch. Und zwar nimmt sie da wiederkehrende Motive aus den Gleichnissen, aus den Sutten auf und malt praktisch ein Bild der Lebenswelt zur Zeit des Buddha in Nordindien. Also malerisch, hübsch zu lesen. Vergleicht außerdem ein bisschen mit biblischen Gleichnissen in ihrem Text. Und dann habe ich noch was ausgegraben von einem Professor Balkrishna Govind Gokhale, mit dem Titel Image World of the Nikayas. Erschien 1980 im Journal of the American Oriental Society. Das ist so eine Art literaturwissenschaftliche Analyse. Auch interessant zu lesen, auch nicht so lang, aber leider auf Englisch. Und dann natürlich nicht zu vergessen die beiden Büchlein mit den Gleichnissen von Ajahn Chah, die meines Wissens nicht übersetzt wurden bisher ins Deutsche. Die Links habt ihr auch in dem PDF. Ja. Der Pali-Ausdruck für Gleichnis lautet Upama und bedeutet nicht nur Gleichnis, sondern auch Parabel und Vergleich. Bei uns im Westen unterscheidet man, also jedenfalls in der Literaturwissenschaft, in der Philologie unterscheidet man da teilweise streng zwischen Gleichnis, Parabel, Metapher und so weiter. Ich finde Also beispielsweise Parabel wird definiert, glaube ich, als längeres Gleichnis, eher als eigenständige Geschichte. Aber die Trennlinien, die liegen im Auge des Betrachters eigentlich. Und ich finde das unwesentlich für zumindest die Aspekte, über die ich für heute was erzählen möchte. Weil es geht eigentlich immer um eine Veranschaulichung in irgendeiner Form. Laut Wikipedia, unterbrecht mich, wenn das zu schnell geht oder wenn ich anfange hier zu rattern irgendwie. Oder wenn ihr Fragen habt oder so. Laut Wikipedia ist ein Gleichnis eine kurze Erzählung, die einen Sachverhalt durch bildhafte Rede veranschaulicht und die verändernde Funktion haben kann, weil sich der Leser oder Hörer in der Erzählung oder im Gleichnis selbst entdecken kann und damit eingeladen wird, seine Situation zu verändern. Also, das bedeutet, wenn ein Gleichnis funktioniert beim Adressaten, dann erkennt man sich wieder darin und fühlt sich aufgefordert, die eigene Situation zu reflektieren und zu verändern. Und das funktioniert für mich teilweise ganz gut. Meine Schatztruhe, wahrscheinlich für die meisten, die Schatztruhe aller Gleichnisse ist das Dhammapada. Und allein die ersten Zeilen, also in der Übersetzung, ich habe leider noch keine richtig gute deutsche gefunden, falls jemand eine kennt, gerne Bescheid sagen. Die von Thanissaro Bhikkhu finde ich grandios. Und die ersten Zeilen, wo über die Unausweichlichkeit der Konsequenzen gesprochen wird, die das eigene Verhalten nach sich ziehen, in Form dieser Spur der Wagenräder, die immer der Spur der Ochsenrufe folgt, kann ich sagen, ist mir unter die Haut gegangen beim ersten Lesen. Und einige Gleichnisse im Dhammapada sind mir unter die Haut gegangen. Also funktioniert manchmal, was Wikipedia sagt, was die Aufgabe eines Gleichnisses sei. Funktioniert aber nicht immer, für mich jedenfalls. Wenn ich zum Beispiel Nachrichten lese und ich stolper über Nachrichten zur Wahl der Miss Deutschland oder Miss Universe oder so, dann blätter ich schnell weiter. Das ist nicht so das, was mich so interessiert. Menschenmengen sind auch nicht so mein Ding. Da mache ich auch einen Bogen drum. Und Männer mit Schwertern kenne ich nur aus Hollywood oder aus dem Zirkus. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Samyutta Nikaya 47,20, die Schönheitskönigin, mich irgendwie nicht wirklich berührt. Ihr kennt es oder soll ich das kurz wiedergeben? Okay. Also, Erwin, du hast den Kopf geschüttelt, oder? Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du es auch kennst. Das ist für mich zu pittoresk, zu sehr Tausend und eine Nacht. Ich erkenne mich darin nicht wieder in dieser Situation mit der Schönheitskönigin und dem Mann mit dem Schwert und dem Behälter mit Öl, und so weiter. Und so geht mir das bei dem ein oder anderen Gleichnis. Also auch zum Beispiel das mit dem Leprösen und der Kohlegrube. Der Lepröse, der dem seine Wunden so jucken, dass er neben den Kohlenmeiler geht, damit sein Fleisch austrocknet und das Jucken aufhört. Es fällt mir schwer, mich da wirklich hineinzuversetzen. Und da hat vielleicht jeder eine andere Empfindung bei. Weshalb sich für mich die Frage stellt, woran liegt es, dass manche Gleichnisse nicht so funktionieren als, dass die nicht so sehr berühren, unter die Haut gehen wie andere. Und ich glaube, ein Grund ist, dass die in Dialogsituationen entstanden sind und maßgeschneidert sind für den jeweiligen Adressaten. Also da wird im Gespräch, meistens vom Buddha, so eine Art Faden aufgenommen, ein situativer Faden. Und der ist nicht da, wenn ich das als Textkonserve lese. Oder manchmal nicht da. Und ein gutes Beispiel dafür wie dieser situative Faden aufgenommen wird. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist AN 655, wo es um diesen jungen Mönch geht, der bei der Gehmeditation übertreibt und dann gehen ihm die Füße kaputt und es tut weh und das ganze Mönchsein macht keinen Spaß mehr und er überlegt, ob er zurückgeht in den Laienstand. Und der Buddha kriegt das irgendwie spitz und sucht das Gespräch mit dem und weiß, dass der früher ein Saiteninstrument gespielt hat, bevor er Mönch wurde. Ihr kennt das Gleichnis? Vielleicht? Nee. Und dann sagt er, okay, du hast doch früher diese Laute da gespielt und du musst doch wissen, eine Saite, die kann man zu hart spannen oder zu locker spannen und in beiden Fällen klingt es nicht gut, das Instrument. Es geht um das genau richtig oder wie die Schweden sagen, lagern. Und so ist es auch mit der Gehmeditation und mit allem, was du hier eigentlich machen solltest. Es geht um den Mittelweg, den mittleren Weg. Also der nimmt dieses Thema auf, von dem er weiß, dass es den jungen Mönch, dass er das verstehen wird, weil der früher ein Instrument gespielt hat. Situativer Kontext, der nicht immer für mich eben da ist. Deshalb, was ich manchmal versuche, wenn mir Gleichnisse fremd bleiben, oder ich meine, ich kann mich da reindenken, und ich kann auch verstehen, was gemeint ist, aber die entfalten nicht diese Wirkung manchmal. Was ich dann versuche, ist, die zu übersetzen in meine Lebenssituation. Also zum Beispiel diese Schönheitskönigin, übersetzt für mich kann das dann sein, ich steige am Alexanderplatz aus der U-Bahn und lande in einer Gruppe von Fußballfans, die angetrunken sind und singen und wirklich laut sind. Und schaffe ich das dann, da durch diese Horde von Fußballfans, die mit ihren Schalen winken und so, durchzukommen, ohne meine Mitte zu verlieren oder ohne meine Achtsamkeit zu verlieren? Also diese Art, der versucht, das zu übersetzen in etwas, das mich betrifft in meiner konkreten Lebensumwelt. Das ist für mich eine spannende Aufgabe. Also meinen Alltag gleichnishafter zu machen, vielleicht. Dann haben wir, also ich hatte jetzt die Gleichnisse, die für mich unter die Haut gehen, die an mir vorbeigehen. Und dann gibt es noch eine Variante, nämlich Missverständnisse, dass man Gleichnisse echt missversteht. Und um dafür ein Beispiel zu geben, möchte ich ein Zitat von Jack Kornfield bringen, der gesagt hat oder geschrieben hat, Zitat, Flexibilität versteht, dass es nicht nur einen Praxisweg oder eine erlesene spirituelle Tradition gibt, sondern viele Wege. Sie versteht, dass es im spirituellen Leben nicht darum geht, eine bestimmte Philosophie oder einen bestimmten Satz von Überzeugungen oder Lehren anzunehmen, dass es nicht darum geht, gegen jemand anderen oder etwas anderes Stellung zu beziehen. Aus der Leichtigkeit des Herzens entsteht das Verständnis, dass alle spirituellen Fahrzeuge Flöße sind, um den Strom zur Freiheit zu überqueren. In seinem frühesten Dialog warnte der Buddha davor, das Floß mit dem Ufer zu verwechseln und irgendeine starre Meinung oder Ansicht anzunehmen. So habe ich dieses Gleichnis mit dem Floß nicht verstanden. Und mir scheint da ein Missverständnis vorzuliegen, vorsichtig ausgedrückt. Also das Gleichnis vom Floß sozusagen als Persilschein, sich seinen Dhamma selber zu stricken. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt oder ob das überinterpretiert ist. Und mir fiel, das Lustige ist, Ajahn Brahmali in seinem Dhamma-Talk vom Freitag über Gleichnisse greift das Gleichnis von der Schlange auf, dass der, ich glaube, das gibt der Buddha als Antwort auf die Frage, wie ist es denn, wie ist es mit dem Dhamma und der Nützlichkeit und so. Und das Gleichnis geht so, ein Mann braucht eine Schlange, aus welchem Grund auch immer, der braucht eine Schlange. Und der findet eine Schlange und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu fangen. Man nimmt so einen Stock, der so eine Y-Form hat und hält dann die Schlange da am Hals fest und das ist der sichere Weg. Oder der Mann greift die Schlange am Schwanz und dann besteht die Gefahr, dass die eben sich umdreht oder zurückschlingelt und den Mann beißt. Und so kann das sein, wenn man das Dhamma falsch versteht oder falsch interpretiert, dass es seine Nützlichkeit verliert und stattdessen gefährlich wird eigentlich. Wenn man das Gleichnis von dem Floß so falsch versteht und als Freifahrtschein für sich sein eigenes Dhamma zu stricken, für was auch immer, dann wäre das vielleicht ein Beispiel für die Gültigkeit des Gleichnisses von der Schlange. Das kann nach hinten losgehen. Ich hoffe, ich tue dem Mann nicht Unrecht, mit dem, was ich da sage. Fragen bis jetzt, Einwände, Manöverkritik. Nicht.
Ja, ich will keine Kritik sagen. Ich will nur sagen, dass ich finde, dass du es sehr gut machst. Und ich bin ganz einverstanden wegen der Cornfield, weil das ist so ein bisschen eine verwestliche Form,
Ja.
die er repräsentiert. Und was mir so durch den Kopf ging, das ist die Tatsache, dass durch diese Gleichnisse eigentlich die Lehre viel lebendiger wird und dass, wie soll ich sagen, Sachen, die nicht so genau ausgedrückt werden können, viel greifbarer werden durch die Gleichnisse. Und wie du gesagt hast, ist es so, dass in den Kommentaren oder diese anderen sogenannte wissenschaftliche Präsentierungen der Lehre, das ist gerade was fehlt und deswegen ist die Definition so starr, dass sie an Leben verliert. Ja,
Ja.
das heißt, ich habe keine Einwände, ich kann nur sagen, ich bin vorerst ganz, ganz interessiert und ich bin sehr dankbar, dass du so viele Möglichkeit uns gegeben hast, diese Gleichnisse auch bei anderen anzuschauen.
Danke. Danke. Okay, dann mache ich weiter. Funktionen, nenne ich mal Funktionen von Gleichnissen, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber was Besseres fällt mir nicht ein. Zum einen dienen die als literarisches Stilmittel und das auf eine teilweise tolle Art, finde ich, in den Sutten. Also die machen das angenehmer zu lesen, interessanter zu lesen, die geben Lokalkolorit, die geben Hinweise darauf, wie die Welt damals aussah, welche Tiere lebten, und so weiter. Es macht also Spaß, manche Sutten zu lesen, alleine wegen der, ja, literarischen Qualität der Gleichnisse, finde ich. Das habe ich aber festgestellt. Also Gleichnis als literarisches Stilmittel, habe ich festgestellt, ist für manche Menschen etwas, hat so einen angestaubten Charakter. Also wenn ich mal versucht habe, ein Gleichnis aus den Sutten einem Nicht-Buddhisten aufzusagen, sozusagen, um einen Dammerpunkt zu illustrieren, dann war die Reaktion manchmal, sagen wir, verhalten, weil Menschen, die eher vielleicht naturwissenschaftlich oder sich noch in der Jetztzeit verorten, ich glaube, die empfinden solche Gleichnisse manchmal als Stilmittel von aus der Mode gekommener Literatur, oder so ein bisschen wie Märchenstunde oder Fabeln für Kinder oder so. Deshalb möchte ich eine Lanze brechen für eine Funktion von Gleichnissen, die eigentlich universal ist, auch heutzutage. Und hat mir den Spaß gemacht, ein kleines Gleichnis zu erfinden über diese Funktion von Gleichnissen. Und mein Gleichnis geht so. Da wollte vor vielen hundert Jahren ein Mensch folgendes Problem lösen. Wie kann man die Fallgeschwindigkeit eines Gegenstandes berechnen? Und nach längerem Grübeln findet, wohlgemerkt nicht er findet, sondern findet unser Mensch die Formel, Fallstrecke in Abhängigkeit von Zeit ist gleich zweites Integral der Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit. Und das Tolle an dieser Formel ist, man kann damit auch die Berechnung von Flugbahnen von Artilleriegeschossen durchführen oder Körper berechnen, Volumen, alles Mögliche, was sich irgendwie bewegt oder verändert, kann man damit berechnen. Und weil die Formel so nützlich und anwendbar ist, beginnt man, diese Formel an den Universitäten zu unterrichten. Und in den Vorlesungen sitzen jetzt über die Jahrhunderte immer neue Generationen von Studenten. Und die Studienfächer ändern sich mit der Zeit. Und nach ein paar hundert Jahren sitzen in den Hörsälen schließlich Studenten der Fahrzeugtechnik, der Biologie, der Atomphysik, klinische Psychologie und so weiter. Und was sich über die Jahrhunderte nicht geändert hat, ist, die Wahrheit und Schönheit dieser Formel ist nur für die Studenten direkt erlebbar, die ein richtiges Talent für reine Mathematik besitzen. Und alle anderen müssen mit Beispielaufgaben üben und sich mit Beispielaufgaben dieser Formel annähern. Also zum Beispiel die Biologiestudenten mit Beispielaufgaben aus der Biologie. Wachstum von Populationen, Schneefüchse in Abhängigkeit von Schneehasen. Das heißt, die Beispielaufgaben werden immer aus dem, sagen wir, Sachgebiet oder Lebensbereich der Studenten gewählt, für die, die sich interessieren, die die gewählt haben. Und in denen die sich schon so ein bisschen zu Hause fühlen. Und wenn die dann eine ganze Reihe, viele, viele, viele solcher Beispielaufgaben gerechnet haben, dann ist denen irgendwann der rein mathematische Ausdruck in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich, übrigens, ihr habt es natürlich schon längst erahnt, ich spreche nicht über irgendeinen Menschen, sondern über zwei, nämlich Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton, vor 350 Jahren. Und ich behaupte, in gewisser Hinsicht passiert in den Gleichnissen der Suten genau das Gleiche. Sagen wir, die abstrakten Aussagen, wie zum Beispiel die vier edlen Wahrheiten, sind wahnsinnig schwer zu begreifen, zu erfassen. Einem muss geholfen werden mit Gleichnissen die zu tun haben mit der eigenen Lebensumgebung oder Lebenserfahrung. Und ich finde, analog zu dem kleinen albernen Gleichnis, das ich gerade erfunden habe, wie der Buddha das macht, zum Beispiel findet sich in Majjhima Nikaya 58. Da haben wir einen Menschen, der hat ein Kleinkind auf dem Schoß und der fragt den Buddha, Sag mal, würdest du auch Dinge sagen, die anderen unangenehm wären? Denn alle sagen, du bist immer nur nett, aber würdest du auch mal Sachen sagen, die unangenehm sind? Und statt jetzt eine allgemein gültige Antwort zu geben, reagiert der Buddha mit einer Gegenfrage und sagt, also was würdest du denn machen, wenn das Kind, das du da auf dem Schoß hast, sich jetzt plötzlich einen spitzen Gegenstand in den Mund stecken würde? Und der Mann mit dem Kind auf dem Schoß, ihr kennt das Gleichnis, nicht wahr? Das ist ganz bekannt. Der Mann mit dem Kind auf dem Schoß sagt, ja, also der spitze Gegenstand, der müsste da ja raus, das wäre ja lebensgefährlich. Also ich würde den Gegenstand aus dem Mund des Kindes holen, auch wenn dabei Blut fließen würde, weil das ist wichtiger. Und nachdem der also diese Antwort gegeben hat, erst danach antwortet der Buddha mit seiner allgemeingültigen Antwort. Ja, wenn es richtig, nützlich und auch der richtige Zeitpunkt wäre, dann würde ich unter Umständen auch Dinge sagen, die anderen unangenehm wären, für ein höheres Ziel oder für ein größeres, besseres oder so. Und das wahnsinnig Geschickte an dieser Situation in der MN 58 ist, dass der Buddha dem Fragesteller das Gleichnis entlockt, das seine eigene Frage beantwortet. Ja, ist fantastisch. Und im Grunde genommen ähnlich wie bei dem Gleichnis mit dem Mönch, der überlegt, ob er die Robe ablegen soll, was ich vorher erwähnt hatte, der sich die Füße wundgelaufen hat und wo auch, ja, der Buddha nicht allgemein sagt, der mittlere Weg ist der richtige Weg, sondern er bringt das mit der Laute und den Saiten, die die richtige Spannung haben müssen. Also als konkretes Beispiel für eine allgemeine Regel oder Gesetz vielleicht. Also zusammenfassungsweise, sagt man vielleicht auf Deutsch, ist eine Funktion von Gleichnissen für mich, dass die als didaktisches Hilfsmittel funktionieren, auch als Eselsbrücke zum Verständnis eines allgemeinen Zusammenhangs. Bei Helmut Hecker findet man da ein paar Dinge, wo er wirklich zahlreiche Zuordnungen vornimmt, wo man also nachvollziehen kann, habe ich eine Liste von 10 Punkten, die ich memorieren will, ist es leichter. Ich mache das über ein vernünftiges Gleichnis, in dem, naja. Dann eine weitere oder Fragen hierzu, sonst komme ich zu einem nächsten Punkt. Nein. Eine weitere Funktion von Gleichnissen, finde ich, ist als Ausdrucksform für etwas Unerhörtes oder Ungehörtes. Und zwar hat der Buddha, glaube ich, oft vor der Situation gestanden, dass er Sachen erklären wollte, die einfach für die Menschen, denen er das erklären wollte, überhaupt nicht nachvollziehbar waren in irgendeiner Form, die also sich völlig deren Lebenserfahrung entzogen hat. Also zum Beispiel die in der M119, die Gleichnisse für die Glückszustände beim Jhana. Wenn jemand noch nie meditiert hat und sozusagen Glück oder Glücksgefühle immer nur in der Währung von Essen oder materiellem Reichtum oder Sex oder Anerkennung, Karriere oder wie auch immer diese normalen Formen von Glück erlebt hat. Und dann versucht man dem zu erklären, dass Meditation klasse sein kann. Das ist fast eine unlösbare Aufgabe eigentlich. Und diese Gleichnisse von dem von der Seife, die so durchgeknetet wird mit Wasser und dann das alles, ist ein fantastischer Versuch, dieses Problem zu lösen, dass einfach die Worte fehlen oft für Dinge, die erklärt werden müssen. Fragen, Einwände? Nein. Noch eine kleine Funktion, die ich mir hoffentlich nicht einbilde. Gleichnisse als Gefrierschutzmittel. Das scheint ein normales Problem zu sein, nicht nur von mir, sondern von vielen Menschen, dass man sich die Welt gerne aus so statischen Bausteinen zusammengesetzt vorstellt. Also sich so Vorstellungen macht wie ich bin so und so oder Wähler der Partei X sind so und so oder Menschen über 70 sind so und so. Und in den Dialogen, in den Sutten, wird der Blick über Gleichnisse immer wieder auf das Konkrete gelenkt. Und ich habe den Eindruck, wenn man nah am Konkreten ist oder gezwungen wird, näher am Konkreten zu sein, ist es sehr schwer, diese festen Kategorien oder festen Bausteine, aus denen man sich die Welt zusammenbaut, an die zu glauben oder die im Blick zu haben. Weil das Konkrete verändert sich ständig. Das ist so widerspenstig. Das wird nicht gerne kategorisiert. Also dass Gleichnisse den Versuch behindern, die Welt in Schubladen einzuteilen eigentlich. Und ich bin jetzt nicht in jeder Kultur auf diesem Planeten zu Hause, aber ich glaube, für uns im Westen ist diese Gefahr des Konzeptfetischismus besonders groß, weil also unsere kulturelle Erdmasse, die kommt zu einem ganz guten Teil aus der griechischen Antike. Und da ist was Interessantes passiert, so gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus, vor unserer Zeit besser gesagt. Bis dahin hat man offenbar im Altgriechischen recht konkret gesprochen. Also man hat zum Beispiel gesagt, das Ding, das gerecht ist und nicht die Gerechtigkeit. Oder der Mensch, der schön ist und nicht die Schönheit. Also man hat Adjektive benutzt, die man etwas Konkretem zugeordnet hat. Und dann so mit Thukydides, wenn ich das richtig ausspreche, der Mann, der über den Peloponnesischen Krieg geschrieben hat, und dann kurze Zeit später bei Platon wurde aus diesen Adjektiven teilweise ein feminines Substantiv. Da ist dann plötzlich die Schönheit entstanden als Idee, als die Gerechtigkeit. Worte, die plötzlich anfingen, mehr oder weniger zu leben, die existierten so als Kategorien, als Ideen. Und ich glaube, das hat dann, also durch unsere Kulturgeschichte ist das irgendwie immer wilder geworden mit der Zeit eigentlich. Also bei Hegel war das dann irgendwann der Weltgeist, der auf ein Ziel zusteuert, unabhängig davon, was der Mensch so treibt und so. Bei Karl Marx wurde das dann was noch anderes. Deshalb das Zitat oben von Jack Kornfield, nochmal. Der sagt, Flexibilität versteht, dass es nicht nur einen Praxisweg oder eine erlesene Tradition gibt. Ja? Und dann, und aus der Leichtigkeit des Herzens entsteht das Verständnis. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann fällt auf, wie absurd das eigentlich ist, dass es eine Flexibilität geben soll, die über einen Verstand verfügt. Er sagt, Flexibilität versteht. Also nicht du oder ich oder jemand anders versteht, sondern die Flexibilität versteht. Deshalb, ich habe den Eindruck, dass es also zumindest bei uns im Abendland leicht ist, aus Begriffen und Konzepten so eine Art Fetisch zu machen, den man anbetet und oder andere zwingt, den anzubeten. Und das wird konterkariert, durch den Verweis auf das Konkrete im Gleichnis. Da ist man zu sehr bei den Dingen, die oft einfach im Fluss sind, die sich verändern, die sich weigern, eine Idee zu sein. Ich hätte noch einen Punkt, aber ihr wollt vielleicht erst mal mit mir schimpfen oder Fragen stellen. Nix soweit? Ja, und jetzt begebe ich mich hier auf noch dünneres Eis, alles mit einer Prise Salz zu genießen, was ich hier absondere. Aber den Punkt von eben, den würde ich fast noch ein bisschen weiter treiben, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Es gibt ein Büchlein von Ajahn Amaro, von dem es eine deutsche Übersetzung gibt, mit dem Titel Auf den Geist kommt es an. Ich glaube, Bernd Golz. Ein wunderbares Buch in jeder Hinsicht. Und da zitiert Ajahn Amaro SM 3516. Und ich zitiere jetzt ein Zitat. Das, wodurch man in der Welt weltwahrnehmender und weltkonzipierender ist, das nennt man in der Disziplin des Edlen die Welt. Wodurch aber ist man in der Welt weltwahrnehmender und weltkonzipierender? Das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, der Körper, der Geist. Dadurch ist man in der Welt weltwahrnehmender und weltkonzipierender. Das nennt man in der Disziplin des Edlen die Welt. Und dieses Zitat kommentiert Ajahn Amaro folgendermaßen: Der Buddha sagt, dass die Welt unserer Erfahrung ist. Das besagt nicht, dass die Realität einfach nur ein Traum ist und wir sie individuell in unserem Geist erschaffen haben, sondern es besagt, dass alles, was wir während unseres gesamten Lebens erfahren haben, die Darstellung der Welt durch unseren Geist ist. Wir können die Welt nicht wirklich erkennen. Wir können die Welt nur so erkennen, wie sie dieser Geist darstellt. Das ist jetzt das Zitat von oder der Kommentar von Ajahn Amaro gewesen zu dem Zitat. Und mein Senf dazu ist folgender. Wenn ich das richtig verstehe, dann macht das Dhamma also keine Aussagen über die Welt an sich, sondern eben nur über unsere Erfahrung der Welt. Und unsere Erfahrung ist immer konkret. Und wenn das stimmt, dann ist das Dhamma seinem Gegenstand am nächsten, wenn es durch Gleichnisse spricht, weil die auf das Konkrete gehen, auf unsere konkrete Lebensumgebung eigentlich. Das heißt, Gleichnisse, indem sie eben aus dem, sagen wir, aus dem Allgemeinen in das Konkrete verweisen, in unsere konkrete Lebensumgebung, sagen Gleichnisse eigentlich immer auch, deine Erfahrungswelt ist alles, was du über die Welt wissen kannst. Und Oder ich glaube, wie war der Spruch? Der lateinische Hic vadis, hic salta. Ich glaube, der Klappentext von Ajahn Chahs in Simple Terms, diese Gleichnissammlung, die geht eventuell in die gleiche Richtung, wenn ich hier nicht alles total falsch verstehe. Den möchte ich, der ist schwer zu übersetzen, finde ich. Deshalb möchte ich erstmal den auf Englisch wiedergeben und dann meinen Versuch einer Übersetzung danach. Ich glaube, das geht ungefähr um das Gleiche in Bezug auf Gleichnisse eben. Er sagt, the Dhamma is just like this, choosing analogies for you to listen to, because the Dhamma doesn't have anything. Does it have a color? Is it round? Does it have corners? Is it short? There is no way to get acquainted with it except through comparisons like this. If you understand this, you understand the Dhamma. Und auf Deutsch wäre das eventuell, der Dhamma ist einfach so. Ich suche Gleichnisse für dich, denn der Dhamma hat keine Eigenschaften. Hat er eine Farbe? Ist er rund? Hat er Ecken? Ist er kurz? Es gibt keinen anderen Weg, sich mit ihm vertraut zu machen, als durch Vergleiche oder Gleichnisse wie diesen. Wenn du das verstehst, verstehst du den Dhamma. Und dann wird das noch eine Drehung weitergetrieben in zwei weiteren Zeilen im Klappentext von diesem Büchlein. Und das geht so: Don't think the Dhamma lies far away from you. It lies right with you. It's about you. Take a look. Auf Deutsch: Denk nicht, dass das Dhamma weit weg von dir liegt. Es liegt direkt bei dir. Es ist um dich herum. Schau nur hin. Und das, wie gesagt, als Klappentext zu einem Büchlein, in dem es ausschließlich um Gleichnisse geht. Ja, das waren meine 5 Cent zu dem Thema.
Ja, vielen Dank, Andreas. Ich finde es jetzt echt interessant oder gut, dass du dieses Thema Gleichnisse genommen hast, weil mir fiel auf oder fällt auf, dass ich manchmal über Gleichnisse sehr schnell hinweglese. Ne?
Ja.
Das so, das so als so, naja, das ist eine nette Geschichte, ne? Oder es ist so ein bisschen banal, aber wenn ich mich darauf einlassen kann, dann ist auch in so einfachen Gleichnissen doch häufig eine Tiefe des Verständnisses da, die sich gerade durch diesen Vergleich erschließt und eben nicht durch eine Abstraktion.
Ja.
Das Problematische ist halt, du hast es auch angesprochen, dass man halt nicht immer davon berührt wird. Ja, das
Ja.
hängt, denke ich, einfach von der jeweiligen Lebenssituation an, ab, wie es einem gerade geht, mit was man sich sonst so beschäftigt, ob man davon angesprochen wird. Aber ich nehme deinen Vortrag einfach mal als Inspiration, mal etwas genauer auf Gleichnisse zu gucken.
Schön.
Fand auch interessant, vielleicht kannst du da noch mal ein Beispiel geben, weil du gesagt hast, du versuchst die Gleichnisse auch so in deinen Alltag mitzunehmen. Ne? Also, ja, vielleicht hast du da noch mal, du hast dieses Beispiel genannt mit dieser Horde Fußballspieler.
Fußballfans, noch schlimmer.
Bitte?
Fußballfans, noch schlimmer.
Okay, das ist noch schlimmer.
Die sind, ich muss.
Mit welchem Gleichnis bist du denn da achtsam durchnavigiert?
Da bin ich mit keinem Gleichnis achtsam durchnavigiert und ich lebe auch nicht mehr in Berlin. Ich lebe jetzt in einem 400-Seelendorf in Südschweden. Aber ein anderer Versuch, ein Gleichnis für mich zu aktualisieren, das mit diesem Leprakranken und dem Kohlenmeiler und so, das für mich, wie gesagt, so total weit weg ist, in jeder Form, habe ich versucht, mir so vorzustellen, wie, also jemand, der der sich leer fühlt und für den das Leben leer ist, für den das Leben gar nicht schön ist und der deshalb zu der Lösung Fresssucht oder Konsumrausch die wählt. Und der, also ich meine, in dem Gleichnis von dem Leprakranken ist der Witz ja der, für den Leprakranken ist diese unerträgliche Hitze neben der Kohlengrube eine Wohltat, solange er nicht geheilt wird. Wird er geheilt, dann, und man würde ihn versuchen, dazu zu zwingen, wieder neben die Kohlengrube zu gehen, dann würde er sagen, das will ich nicht, das ist furchtbar. Aber solange er Lepra hat, ist das nicht furchtbar, ist das toll, weil das ist besser noch, als dass es so juckt, ja. Und ist es denn irgendwie anders, Menschen, die ständig neue Sachen kaufen müssen oder ständig essen müssen, weil sie sonst nichts haben im Leben? Wenn man denen versucht zu erklären, das ist nicht das, was dich eigentlich, das ist nicht eigentlich dein Problem, dass du kannst dein Problem nicht lösen mit dem, was du da tust. Das ist nur, du wirst nur fett oder arm und stirbst früher. Das will keiner hören, weil die Krankheit ist noch nicht wirklich kuriert, ja. In dem Moment, wo die kuriert ist, da fällt das dann plötzlich allen wie Schuppen aus den Haaren. Und sie sagen, ja, wie konnte ich nur? Das war ja gar nicht so toll, wie ich mir eingebildet habe. Das wäre so ein kleiner Versuch, das zu aktualisieren für mich, aber man kann das ja mit allem Möglichen machen. Das Beispiel mit den Akrobaten. Also, ja, wie gehe ich denn damit um, wenn ich müde morgens aufstehe und ich treffe meine Frau und die ist vielleicht auch müde morgens und ein falsches Wort gibt es andere. Also, wer hat die Schuld? Wer sollte bei sich suchen? Und seine Mitte wahren und seine Achtsamkeit und so. Man kann das weit treiben, diesen Versuch, Gleichnis in die Gegenwart und in die eigene Situation zu übersetzen. Ist deine Frage beantwortet? Ich
Ja,
habe dich jetzt so
also
voll geredet.
fällt mir sogar direkt auch ein Gleichnis ein, auch zu Kohlen, das mir auch im Alltag manchmal hilft, nämlich dieses Gleichnis, dass wenn man sich über andere ärgert oder andere mit Ablehnung oder gar Hass begegnet, dass es so ist, als wenn man glühende Kohlen auf den anderen schmeißt, man verbrennt sich erstmal die eigenen Hände. Ne? Also zu merken, wenn ich eben so ablehnend reagiere, dass das ein ungutes Gefühl erstmal für mich selber ist. Und das kann helfen, das dann auch loszulassen und
Ja.
sich da anders zu verhalten.
Genau. Und du hast gesagt, dir fällt also manche dir fällt das manchmal schwer, du liest dann manchmal über die hinweg. Hast du mal ins Dhammapada reingeguckt?
Ja.
Ja, weil die sind alle so einfach gehalten, finde ich, und deshalb einfacher zu, für mich sind die einfacher zu akzeptieren als viele von den komplexeren, mehr pittoresken Gleichnissen. Es ist alles so super wuchtig simpel im Dhammapada. Ja.
Ich
Fragen?
hätte noch eine Frage. Du hast ja sicher dir viele Gleichnisse angeschaut und du hast ja auch erklärt, eine Funktion der Gleichnisse ist etwas, was man intellektuell nicht verstehen kann oder was man nicht erfahren kann. Also, dass man das einfach nicht verstehen kann, wenn man es nicht erfahren hat. Das war zum Beispiel die Beispiele oder die Gleichnisse für die Jhanas in der MN 119. Und also für mich ist etwas, was ich nicht erfahren habe und was ich mir auch ganz schlecht vorstellen kann, ist Nibbana. Und hast du da irgendwelche Gleichnisse gefunden zu Nibbana? Also ich kenne nur die Beschreibungen oder Umschreibungen, aber jetzt Gleichnisse dazu, die sind mir jetzt nicht bekannt.
Ich bin nicht alle durchgegangen und ich bin jetzt bin da nicht firm sozusagen, aber in den beiden Listen, die in meinem PDF verlinkt sind, also auf Access to Insight und Sutter Central, die sind Stichwort sortiert. Also wenn du da suchst nach Nirvana, dann wirst du fündig.
Also auf Sutter Central.
Ja, also
Nirvana, okay, gut.
ich hatte vorhin einen Link in den Chat gelegt. Ich weiß nicht, ob du schon
Ja, den habe ich
dabei
mir schon
warst.
kopiert, aber er hat nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert er dann nachher.
Also ich.
Ah, hat das für jemand anders funktioniert?
Also ich habe in dem Chat gar nichts drin bei mir, komischerweise.
Ja,
Dann
bin mir
lege ich
kopiert. Ich versuche es jetzt nochmal.
auch kein PDF. Okay. Habe ich an everyone geschickt, an alle geschickt?
Ich glaube schon. Das heißt, ich habe es angeklickt, aber ich müsste dann in den im Internet gehen, um zu sehen, was daraus kommt. Moment.
Ach
Also,
so, hat es bei
schau
dir
mal nach.
funktioniert, Anka?
Ja, das schaue ich. Ja, da steht eine Quellen und Links zu Thema Gleichnisse. Und das muss ich mir dann nur herunterladen.
Okay,
Wenn
gut. Ich
es
habe
bei dir nicht funktioniert, da kann ich es dir auch ja,
Okay,
schicken.
ich schaue dann noch mal.
Es ist ein PDF, ja.
Danke, Andreas. Jetzt ist der Link bei mir da. Ja.
Okay.
Ulrike,
Ja.
hast du den
Hast
gesehen jetzt? Ich habe den nochmal
ja, ich habe
geschickt.
den Link, ich habe ihn mir auch schon kopiert. Bloß wenn ich dann
Du
draufgeklickt habe, kannst. dann hat er nicht funktioniert. Ah ja, ich Du weiß nicht
erklärst mir
wieso.
das, Anka. Okay.
So, ich kann es dir nicht erklären. Es ist einfach so, dass es bei mir funktioniert hat.
Okay, gut.
Was ich sagen wollte, ja, du hast tatsächlich recht. Es gibt einige Gleichnisse, die gleich so sehr prägnant sind und andere, die ich nicht so gut nachvollziehen kann. Da hast du total recht. Aber zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Leprakranken, das habe ich immer so gesehen. Leute, die noch nicht erwacht sind, die versuchen, diese Leprakrankheit ist eigentlich die Tatsache, dass sie nicht erwacht sind, und die versuchen, die Unzufriedenheit, die sie empfinden, durch Mittel zu lindern, die eigentlich eine falsche Behandlung sind. Und es bringt nur eine momentane Erleichterung, aber dann kommt es
Ja.
wieder. Da musst du es wieder machen. Und das hat auch mit den Sinnen zu tun. Zum Beispiel, man geht immer nach außen in der Hoffnung, dass man endlich eine Erleichterung empfindet, und das geht nicht. So habe ich es gesehen.
Das glaube ich, da bist du nicht die Einzige. Also Helmut Hecker
Hat es
interpretiert das
auch
auch
so.
so. Ja, und ich schließe mich dem auch an eigentlich.
Aber ich finde es toll, dass du uns diese Liste mit den Gleichnissen gegeben hast, weil die sind tatsächlich, für mich persönlich sind sie immer so einleuchtend. Wie du gesagt hast, eine Formel zu geben, ja, das ist sehr abstrakt und ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, verdinglicht und konkret, und du kannst dich nicht so einleben in der Sache. Und mit dem Gleichnis kannst du es. Und ich fand's hervorragend, was du alles gesagt hast. Ich danke dir sehr, sehr viel für das.
Gern geschehen. Gern geschehen. Okay. Arthur,
So,
hast du
das.
was geschickt?
No, ich sehe nichts.
Nee, es ging nur
Okay.
kurz an den Andreas. Ich habe ihm eine Seite
Ah,
nochmal von den
okay.
Chansaurer geschickt, der ja jede Woche ein kurzes Gleichnis in seinem Archiv herausgibt, das ein unterschiedliches Thema behandelt.
Ja, ich sehe nicht,
Cool,
warum du es
danke.
nur an den Andreas geschickt hast. Du kannst es uns an allen schicken. Wir
So, wenn ihr
würden auch
interessiert
sehr.
seid, dann versuche ich es nochmal ganz kurz.
Mach es nochmal. Du musst es nur an alle schicken, das ist alles.
Ja, Sekunde. Jetzt.
Ja, da ist etwas
Danke.
in dem Raum.
Es ist
Ja, danke.
immer wieder so, reinschauen, kurz lesen, ein kleiner Ratgeber, der immer wieder erdet.
Super.
Cool, danke. Ja, war es
Und
das?
ja, ich will nur noch etwas sagen. Auch ein Lob für dich. Ich finde, das hast du alles so schön verinnerlicht. Das heißt, du hast nicht aus Büchern zitiert, sondern man sieht, dass es dich beschäftigt hat und dass es für dich etwas Lebendiges geworden ist.
Ich
Das
fürchte, ich
fand
habe
ich
morgen die
toll.
Hälfte vergessen, wahrscheinlich.
Mach nichts, es bleibt irgendwo in deinem Unterbewusstsein und es wird hochkommen, wenn es notwendig ist, würde ich sagen. Und
Hoffe
wenn
ich.
nicht, da hast du die Aufnahme.
Genau, das ist gut.
Kannst dich daran erinnern. Okay.
Ja, dann danke euch allen für heute.
Ja, danke dir.
Vielen
Wir
Dank.
danken auch.
Bis.
Danke
Alles
vielmals,
super.
war sehr schön.